Swifty, der Taylor Swift Podcast mit Emily und Jesse.
Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Swifty, der Taylor Swift Podcast. Und zwar nur mit mir, Jesse, denn Emily ist im Urlaub. Wunderschönen Urlaub. Und deswegen bekommt ihr diese Woche eine Solo-Folge mit mir. Das Thema ist, glaube ich, ganz cool. Mehr oder weniger wird euch das Thema auch das nächste Mal erwarten. Dazu erzähle ich euch gleich aber noch mehr. Denn wir starten wie immer direkt rein, würde ich mal sagen, bevor wir hier lange um den heißen Brei rumreden mit...
Die Taylor Swift News der Woche.
Und da haben wir tatsächlich mal ein paar News. Ich bin natürlich ganz traurig, dass Emily jetzt nicht hier mit dabei sitzt, damit wir zusammen über die News reden, aber... Naja, wie es halt manchmal so ist. Und zwar hat Taylor Swift nämlich jetzt offiziell angekündigt, dass zum Record Store Day, der ist an sich am 18. April, eine extra Vinyl zu Elizabeth Taylor kommen wird. Freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Zum einen, weil ich Elizabeth Taylor ganz, ganz toll finde als Single, als Song. Und die Vinyl ist super schön. Die ist natürlich so ein bisschen passend in Lila. Die ist so gesprenkelt mit Glitzer und die sieht einfach ganz, ganz toll und ganz, ganz edel aus, finde ich. Wie gesagt, die kommt zum Record Store Day raus. Das ist so ein spezieller Tag, in dem Musikgeschäfte einfach ein bisschen unterstützt werden sollen. Im Gegensatz zum Onlinehandel oder zu Streamingdiensten, Downloaddiensten und so weiter. Deswegen gibt es die dann halt hauptsächlich im stationären Handel oder ich glaube auch nur im stationären Handel. Jetzt weiß man natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass sie danach auch noch in Online-Shop kommt, aber an sich ist das eher was man dann live und vor Ort kaufen soll. So ein bisschen bleibt damit natürlich die Idee, aha, wird Elizabeth Taylor dann auch die nächste Single, jetzt nach The Fate of Ophelia und Opal Light, würde ich mich ja wie gesagt sehr drüber freuen, wenn das auch nochmal so eine richtige Single-Auskopplung bekommt. Und, worüber ich mich natürlich auch immer sehr freue, das wisst ihr, über ein Musikvideo. Und da gibt es so ein kleines Gerücht. Und zwar weiß ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber falls ihr aktuell Selena Gomez auf Instagram folgt, die postet ganz, 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 ganz viele Stories in einer Secret Friends. Nicht Gruppe, aber sie hat da so eine Funktion auf Instagram. Ist das so ein bisschen wie diese Close Friends, enge Freunde Idee. Aber sie, bei ihr heißt das jetzt Secret Friends an sich, für die Promotion von Benny Blancos neuem Podcast Friends Keeps Secrets. Und da postet sie ganz, ganz viel. Da hat sie auch zum Beispiel ein Bild mit Taylor gepostet, aber auch ganz viel Behind-the-Scenes-Material von Rare Beauty, von ihrer Hochzeit, Hochzeitsvorbereitungen, also ganz viel. Und da hatte sie in einigen Stories, so ich glaube in zwei oder drei, nämlich lila Augen. So ein ich weiß nicht, ob es ein Filter war oder ob sie Kontaktlinsen getragen hat. Auf jeden Fall hatte sie lilane Augen. Und jetzt sind ganz viele Leute am Überlegen, oha, wird Selena Gomez vielleicht eine Rolle in dem Musikvideo zu Elizabeth Taylor spielen? Denn Elizabeth Taylor ist ja eine Hollywood-Größe gewesen. Eine ganz, ganz, ganz bekannte Schauspielerin, der, ich weiß jetzt nicht, welche Jahrzehnte, ist schon eine Weile her, Anfang Hollywood halt. Und die hatte so ganz speziell blaue Augen, die immer lila aussahen. Deswegen wurde ihr immer nachgesagt, sie hat so ganz spezielle lila Augen. Und Taylor Swift singt ja auch im Song Elizabeth Taylor, I'd cry my eyes violet, Elizabeth Taylor. Also ich würde mir die Augen lila weinen, Elizabeth Taylor. Und jetzt überlegen halt viele, wird Selena Gomez vielleicht eine Rolle in einem Musikvideo spielen? Man muss nämlich auch sagen, Selena Gomez und die junge Elizabeth Taylor sehen sich gar nicht so unähnlich. Das sind wirklich sehr, sehr ähnliche Typen und ich würde mich sehr freuen, denn ich glaube, bis auf das Musikvideo von Bad Blood war Selena Gomez noch nie in einem Musikvideo von Taylor Swift zu Gast. Und Bad Blood ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, von daher, ich drücke uns tatsächlich die Daumen, ob wir dann im April wieder ein neues Musikvideo vielleicht schon bekommen könnten mit Selena Gomez und natürlich Taylor Swift. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Und dann starten wir auch schon rein in die Folge. Es geht nämlich, habt ihr theoretisch auch schon am Folgentitel gesehen, um Taylor Swift inspirierte Serien und Filme. Und ich habe jetzt 12 Serien und oder Filme mitgebracht, halt für jede Ära quasi eins, die ich euch vorstelle, ganz kurz so ein bisschen erkläre, worum geht's in dem Film, warum passt er meiner Meinung nach zu dieser Ära. Und da ist eben das Besondere, das ist diese Woche die Jessys Version, das sind jetzt meine Filme und Serien, die ich mir ausgesucht habe. Und Emily macht das nächste Mal genau dasselbe, denn ich habe ja jetzt auch 2 Wochen Urlaub und da wird Emily quasi die gleiche Folge machen. Also sie wird sich auch 12 Serien und Filme raussuchen für die verschiedenen Eras und wird euch dann auch erzählen, worum geht's, warum passt das für sie. Das heißt, im Endeffekt habt ihr jetzt in der nächsten Zeit 24 Ideen, was ihr einfach mal so streamen und gucken könnt, falls ihr gerade in so einem kleinen Streaming-Loch seid. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, natürlich mit Taylor Swift, mit dem Debütalbum. Und habe ich mich für den Film Sweet Home Alabama entschieden. Generell, ich habe so voll viele Filme so der 2000er irgendwie drin. Also, ja, frühen 2000er. Ich glaube, da merkt man dann einfach teilweise wieder, dass ich halt schon ein bisschen älter bin. Aber die Filme sind wirklich sehr süß, deswegen guckt euch die an. Und in Sweet Home Alabama, da geht es um Melanie Carmichael. Die wird gespielt von Reese Witherspoon. Und die hat das Leben in der kleinen Stadt Pecan Creek, Alabama, hinter sich gelassen. Die hatte keine Lust mehr auf Landleben und Countryleben. Die ist nach New York gegangen, wollte da Karriere machen, hat es eigentlich auch geschafft. Und zwar hat sie da sehr erfolgreich geheiratet und auch einen Mann kennengelernt, den Sohn des New Yorker Bürgermeisters. Und die wollen nun heiraten. Das Problem ist nur leider, dass Melanie jetzt doch nochmal heimlich zurück nach Alabama muss. Die ist nämlich noch mit ihrem Jugendfreund Jake verheiratet und will deswegen jetzt auf jeden Fall die Scheidung. Das weiß ihr, naja, neuer Verlobter aber nicht. Deswegen macht Melanie das alles so ein bisschen heimlich und versucht da Jake zu überreden, die Scheidung einzugehen. Der sagt aber, nee, du hast dich viel zu viel verändert und es ist gut, dass du wieder da bist und ich unterschreibe die Scheidung jetzt nicht. Zurück in Alabama merkt Melanie dann auch, dass ihr Herz dann doch noch halt für die Kleinstadt schlägt. Ihre Eltern wohnen da halt auch noch. Sie hat da dann halt doch noch Freunde und Leute, die sie einfach seit ihrer Kindheit kennt. Und das macht die ganze Situation gar nicht so leicht, denn auch Jake ist ihr nicht so egal. Jake, ihr Jugendfreund, mit dem sie noch verheiratet ist, der ist ihr gar nicht so egal, wie sie denkt. Als dann aber plötzlich ihr Verlobter Andrew vor der Tür steht, wird die Situation kompliziert. Denn Melanie muss sich am Ende halt ein bisschen entscheiden, wählt sie jetzt das einfache Leben in Alabama oder ihr glamouröses Leben in New York. Ich liebe Reese Witherspoon, falls ihr die nicht kennt. Die hat zum Beispiel auch die Elle Woods in Natürlich Blond gespielt. Liebe ich auch, sind auch eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Die hat ganz viele tolle Sachen gespielt. Ich zähle jetzt nicht alles auf. Mit dabei sind aber zum Beispiel auch Patrick Dempsey. Und ich finde, Sweet Home Alabama ist einfach so eine richtig zuckersüße, romantische Komödie mit natürlich halt ganz vielen Country-Elementen, weil wir da eben in dieser, ja, Kleinstadt in Alabama sind. Und irgendwie passt das für mich einfach total zu Debut und diesem, ja, Country-Album, was es ja noch ist. Wir haben natürlich Themen wie die erste Jugendliebe, das Gefühl von Heimat, irgendwie ankommen oder den Platz im Leben finden. Und deswegen für mich einfach der absolut perfekte Film für Debut. Wir machen weiter mit Fearless und da habe ich mich auch für einen Film entschieden. Und zwar für Plötzlich Prinzessin. Ist auch ein Film der frühen 2000er. Der ist auch so toll, oh mein Gott. In Plötzlich Prinzessin geht es um Mia Thermopolis, gespielt von Anne Hathaway. Die ist eine ganz normale 15-jährige Schülerin in San Francisco und ein absolutes Mauerblümchen. Mit ihren buschigen Haaren, ihrer Brille und ihrer schüchternen Art gehört sie eher zu den Außenseitern und wird halt einfach ganz viel übersehen. Also sie ist nicht mal so ein klassischer Außenseiter, dass sie jetzt so viel geärgert wird, sondern sie ist einfach unsichtbar. An ihrer Seite hat sie aber ihre beste Freundin Lily und auch ihre alleinerziehende Mutter Helen, die Mia einfach so lieben, wie sie ist, weil auch so ist sie absolut perfekt. Doch Mias Leben ändert sich ziemlich schlagartig und einfach um absolut 180 Grad, als ihre Großmutter auftaucht, mit der sie bisher keinen Kontakt hatte und sich rausstellt, dass besagte Großmutter die Königin von Genovien ist. Ja. Wenn ihre Großmutter eine Königin ist, macht das Mia zur Prinzessin. Und so wird sie plötzlich von der Außenseiterin zum It-Girl. Da kommen aber halt natürlich ganz viele Probleme und Verpflichtungen mit, in diese Rolle der Prinzessin einzugehen. Ganz viele neue Freunde. Die Frage, sind das wirklich Freunde? Und halt natürlich die Hauptfrage, will Mia dieses Leben überhaupt führen? Will sie in so große Fußstapfen treten? Ich liebe diesen Film, also Liebe ist schon fast zu wenig dafür, was ich für diesen Film empfinde. Ich liebe Plötzlich Prinzessin, wirklich. Ich habe den locker mehr als 50 Mal geschaut, ich habe den immer mit meiner Mama geschaut und oh mein Gott, ich habe mir immer eigentlich gewünscht, dass irgendwann auch mal jemand auf mich zukommt und sagt, ey Jessie, übrigens, du bist in Wahrheit eigentlich die Prinzessin von irgendeinem Land, was keiner kennt. Also Genovien ist halt auch nicht echt, ist ein fiktionales Land. Ja, ist bis jetzt einfach leider nicht eingetreten. Ich warte noch drauf. Man weiß ja nie. Nein, Anne Hathaway ist einfach wirklich perfekt. Es war eine ihrer allerersten Rollen, auch mit eigentlich die Rolle, mit der sie dann so ein bisschen ihren Durchbruch geschafft hat. Und sie spielt das einfach so gut, dieser Übergang von dieser ganz schüchternen Person zu einer Person, die halt plötzlich in der Öffentlichkeit steht oder stehen soll und da eine Rolle übernehmen soll, auf die sie niemand vorbereitet hat, von der sie ihr Leben lang nicht wusste. Ich liebe auch ihre Oma Clarice, die wird gespielt von Julie Andrews, ist auch eigentlich eine ganz berühmte Schauspielerin, hat zum Beispiel die Mary Poppins gespielt, falls ihr den Film kennt. Oder sie ist im Original, also in Englisch, die Stimme von Lady Whistledown von Bridgerton. Das ist jetzt so das Aktuellste, was sie quasi gemacht hat. Und die beiden passen einfach perfekt zusammen. Ich finde, für mich schreit dieser Film einfach vieles. Er ist lustig, romantisch, gefühlvoll. Es geht um Freundschaft, auch trotzdem Thema wie erste Liebe, wer ist wirklich der Mr. Right und Selbstfindung, Erwachsenwerden. Und ja, vor allem diese Stolpersteine, die man hat, wenn man irgendwie erwachsen wird. Und nicht alles so leicht ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und alles irgendwie dann doch plötzlich ein bisschen kompliziert wird. Und deswegen, ja, für mich einfach absolut vieles. Ich kann wirklich nur empfehlen, schaut euch den an. Den gibt's auf Disney Plus. Bei Sweet Home Alabama bin ich mir nicht sicher. Ich hab's, um ehrlich zu sein, nicht für alle rausgesucht. Eigentlich habe ich es gar nicht rausgesucht. Aber da weiß ich das halt, weil ich ihn, wie gesagt, so oft gucke. Den gibt's auf Disney Plus. Und schaut euch den an. Es gibt auch einen zweiten Teil. Darüber möchte ich jetzt natürlich nichts verraten, denn ich möchte euch auf keinen Fall spoilern, wie diese Filme und Serien ausgehen, sondern ihr sollt ja selbst Lust darauf bekommen, das anzugucken. Dann gehen wir weiter zu Speak Now und da auch zu unserer ersten Serie, die ich mir ausgesucht habe, und zwar The Vampire Diaries. Könntet ihr schon von gehört haben, eigentlich eine super, super, super virale Serie, die sehr lang lief und zwei Ableger hat mit The Originals und, wie ist denn das zweite? Das ist eine gute Frage, Sekunde. Das googeln wir doch mal schnell, hihi. The Vampire Diaries. Und sonst, wie geht's euch so? Wie war eure Woche bisher? Habt ihr auch so gutes Wetter? Muss ich hier mal kurz überspringen, sage ich mal. Besetzung, Ausstrahlung, Spin-Off. Aber es gibt doch noch ein Spin-Off. Warum steht da jetzt nur die Originals? Achso, das andere ist, glaube ich, dann ein Spin-Off von The Originals wiederum. Ah, verwirrend. Naja. Ich finde es jetzt nicht. Bleiben wir also einfach dabei, dass es auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Serie ist, die noch zusätzlich einen Spin-Off bekommen hat. Und zwar geht es in Vampire Diaries um Elena Gilbert. Die lebt zusammen mit ihrem Bruder Jeremy in der kleinen Stadt Mystic Falls. Ihre Eltern sind vor ein paar Jahren bei einem Unfall gestorben, sodass ihre Tante Jenna jetzt für die beiden zuständig ist. Und eigentlich lebt Elena am Anfang ein ganz normales Leben. Sie ist auf der Highschool. Hat ihre beiden besten Freundinnen, Caroline und Bonnie. Und das alles nimmt aber einen ziemlich großen Turn, als die beiden Brüder Stephen und Damon Salvatore in der Stadt auftauchen und in Elena ihre ehemals große Liebe Catherine Pierce sehen. Was Elena am Anfang nämlich nicht weiß, die beiden sind Vampire und auch nicht die einzigen mystischen Kreaturen, die plötzlich in der Stadt sind. Hear me out. Ich weiß, man könnte jetzt für Speak Now auch irgendwie deutlich romantischere Serien oder Filme raussuchen, die deutlich mehr so ein bisschen auch wieder in dieses Prinzessinnen-Ding gehen und so ein bisschen mehr so, oh, Fighting Dragons with you. Aber ich finde, The Vampire Diaries spiegelt perfekt diese etwas düstere Seite von Speak Now wieder. Es ist einfach so perfekt, dieses etwas härtere, haunted, the story of us. Sowas. Und ich liebe The Vampire Diaries. Ich habe die auch komplett geschaut und auch The Originals. Und oh, ist einfach sehr, sehr gut. Die Serie ist halt geheimnisvoll. Sie ist super spannend. Trotzdem auch mega romantisch. Es gibt da ganz, ganz tolle Liebespaare, die sich in der Serie entwickeln. Und man fiebert da einfach richtig doll mit. Weil, wie gesagt, Vampire sind nicht das Einzige, was in Mystic Falls dann plötzlich lebt. Und man ist halt einfach, finde ich, wirklich von Sekunde 1, von Folge 1 einfach absolut in dieser Welt drin, man ist absolut gebannt, man will wissen, was passiert mit Elena, was hat es damit auf sich, dass die Brüder Stefan und Damon sie für Catherine halten, die sie halt nicht ist. So, was hat es mit den Vampiren auf sich, findet sie das heraus, finden andere das heraus, also wirklich ganz, ganz toll, kann ich absolut empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen länger was schauen wollt, weil, wie gesagt, da gibt es einige Staffeln von und die kann man einfach ganz toll nebenbei schauen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, aber das ist sowas, das kannst du den ganzen Tag laufen lassen. Ich lieb's. Wir machen weiter mit Red. Und für Red habe ich mich, bei Red habe ich mich für Grey's Anatomy entschieden. Und da geht es um das fiktive Krankenhaus Seattle Grace Hospital, so heißt es am Anfang. Es ändert später nochmal den Namen. Und da geht es um verschiedene Assistenzärzte, später dann auch fertige Ärzte, die da halt Stories erleben. Und dabei hast du meistens pro Episode einen medizinischen Fall, der so im Vordergrund steht und behandelt wird. Und halt einen größeren Handlungsstrang, der über mehrere Folgen oder teilweise dann die ganze Staffel ist. Neben dem ganzen medizinischen Aspekten geht es aber halt auch ganz viel um das Privatleben der Ärzte und Ärztinnen, deren Beziehung, deren Leben, deren Ups und Downs. Und Grey's Anatomy ist auf jeden Fall eine sehr dramatische Medizinserie. Also das ist nicht so, ich weiß nicht, ob ihr Scrubs kennt. Ich liebe Scrubs, das ist so eine Comedy-Medizinserie. Da geht es deutlich mehr um das Leben hinter den Kulissen der Medizin, als jetzt um irgendwelche mysteriösen medizinischen Fälle. Und bei Grey's Anatomy, das ist halt, das sind sehr, sehr, sehr ernste Themen, auch sehr viel schwierige Themen wie Verlust, halt schwierige medizinische Probleme und Diagnosen. Also da muss man auch ein bisschen für gemacht sein. Ich finde, Grey's Anatomy ist schon teilweise sehr, sehr hart von den Themen, aber irgendwie passt das für mich halt trotzdem zu Red, weil klar, wir haben auf Red halt auch so, ich sag mal, lustige Songs wie 22, I Know You Were Trouble, We're Never Ever Getting Back Together, die halt so ein bisschen Feelgood sind, aber für mich ist Red insgesamt halt trotzdem eher so ein melancholisches Album und ich finde, dass das Grey's Anatomy halt super widerspiegelt. Außerdem muss man ja sagen, Taylor liebt Grey's Anatomy, denn ihre Katze Meredith heißt nach Hauptfigur Meredith Grey. Und deswegen sollte man das einfach nicht vergessen. Mir kommt hier die ganze Zeit die Tastatur entgegen. Okay, ich glaube, ich hab's. Deswegen, auch eine Serie, die seit mittlerweile über 22 Staffeln läuft. Also, wenn ihr mal, weiß ich nicht, so die nächsten 6 Monate gefühlt beschäftigt sein wollt, dann let's go. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht so eine mega, mega, mega Feel-Good-Serie, sondern dann doch eher was, wenn ihr auf Drama steht. Welche Serie, finde ich, deutlich mehr Spaß macht, ist die Serie, die ich mir von 1989 rausgesucht habe, und zwar Gossip Girl. Das ist so eine Serie, wo ich glaube, da könntet ihr auf jeden Fall schon mal von gehört haben. Da geht es um eine Clique in New York, und zwar rund um Serena Serena Van der Woodsen und Blair Waldorf in der Upper East Side. Das heißt, wir sind hier wirklich in der High Society New Yorks und die beiden sind beste Freundinnen und haben aber eben noch eine ganze Clique um sich herum und die erleben, ja, das Leben der High Society in New York. Das heißt, wir haben halt einfach Themen wie Freundschaft, aber auch ganz viel Intrigen, Liebe, Eifersucht, Depression, Alkohol und Drogen. Denn neben dieser Clique, oder nicht nur neben dieser Clique, diese Clique hauptsächlich, wird immer wieder Opfer von Gossip Girl. Das ist eine anonyme Seite und eine anonyme Person, die die Geheimnisse der Upper East Side aufdeckt. Stellt euch quasi vor, Bridgerton würde in New York der 2010er spielen. Das war Gossip Girl, nur dass Gossip Girl zuerst da war, aber falls ihr jetzt mehr mit Bridgerton anfangen könnt. Und ich finde, es ist halt absolut Welcome to New York. Also ich meine, gefühlt, was kann besser auf 1989 passen als Gossip Girl. Das schreit für mich nach 1989, nicht nur, weil wir halt eben in New York sind, aber wir haben Themen wie Liebe, Dramatik, Betrug, Selbstfindung, Glamour, Glitzer und oh, die Serie ist super spannend. Man fiebert bis zum Ende mit, wer jetzt wirklich hinter Gossip Girl steckt. Man fiebert aber auch so bei ganz vielen Entscheidungen von den Hauptfiguren mit, die, wo man teilweise den Kopf ein bisschen schüttelt, sag ich mal, man sagt, nein, warum machst du das jetzt? Oder manchmal mitfiebert, so von wegen, ja, jetzt ist das und das endlich passiert. Und das sind 6 Staffeln, bilde ich mir ein. Die kann man richtig, richtig gut nebenbei schauen. Wirklich, ich liebe Gossip Girl. Falls ihr es noch nie geschaut geschaut habt, schaut euch das an. Für Reputation habe ich mir You rausgesucht. Das hat im Deutschen auch noch so einen Untertitel, aber an sich heißt die Serie eigentlich nur You. Da werden wir wieder ein bisschen düsterer und geheimnisvoller, aber gut, passt halt auch wieder zu Reputation. Denn in You geht es um Joe Goldberg, ein charmanter junger Typ, der einen Buchladen in New York hat und dann da auf der Arbeit die Studentin Beck kennenlernt. Die beiden nähern sich relativ schnell an und freunden sich an und gehen eine Beziehung ein. Aber diese Beziehung wird super, super schnell toxisch und Joe wird immer mehr zum Psychopath und Stalker, der Beck einfach nur besitzen will und ja, ganz, ganz schwieriger Typ ist. Und Beck kommt jetzt langsam hinter und bemerkt immer mehr Joes dunkle Art und dann beginnt so eine Art Katz-und-Maus-Spiel um Leben und Tod. Die Serie ist einfach so absolut viral gegangen, als sie rauskam. Das hat auch 5 Staffeln. Ich war ein bisschen schockiert, dass es 5 Staffeln hat. Ich wusste nicht, dass es 5 Staffeln sind. Witzigerweise ist der Hauptdarsteller, der Joe Goldberg, Hauptdarsteller Penn Badgley, auch in Gossip Girl. Also der spielt da auch eine große Rolle. Ganz witzig, dass ich mir 2 Serien mit ihm rausgesucht habe. Gut, Patrick Dempsey ist übrigens auch in Grey's Anatomy. Also den habe ich auch irgendwie 2-mal. Und die Serie ist super spannend. Die ist nicht gruselig, die ist dann einfach manchmal ein bisschen Psycho, weil man halt das halt hauptsächlich auch einfach alles aus der Sicht von Joe erlebt und halt sieht, wie krank der eigentlich ist. Und das sind natürlich ganz sensible Themen mit Stalking und Co. Aber es ist halt einfach super spannend, weil man fiebert halt einfach richtig mit, man rätselt mit, wie, was passiert hier, wie geht das aus, was wird Joe noch tun, wie weit wird er gehen. Und ich finde, das greift halt so diesen düsteren Vibe von Reputation halt einfach teilweise richtig gut auf, eben mit so Themen wie Obsession, Rache, aber ja irgendwo auch eine toxische Art von Liebe oder eine Liebe, die am Anfang vielleicht noch nicht so toxisch ist und sich später erst als toxisch rausstellt und auf jeden Fall auch eine richtig gute Serie, die wiederum auf Netflix läuft, das weiß ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube Gossip Girl gab es ganz lange auf Amazon, also auf Amazon Prime. Wie gesagt, am Ende keine Garantie. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht pro Serie rausgesucht. Ihr müsst da einmal selbst schauen, wo man das gucken kann. Wir bleiben aber bei einer Netflix-Serie und zwar auch bei einer sehr viralen Netflix-Serie. Denn meine Serie für Lover ist Emily in Paris. Es wird wieder romantisch. Ich liebe wirklich diese Unterschiede, aber im Endeffekt ist das ja genauso wie die ganzen Alben halt so mega unterschiedlich sind. Dass man so sagt, so Liebe, Obsession, Gossip Girl, Obsession, Emily in Paris. Du bist so, oh mein Gott, ey. Ein Wechselbad der Gefühle. Und da habe ich kurz überlegt, denn Emily in Paris, habe ich kurz überlegt, naja, der Song Paris, der ist ja auf Midnights. Packe ich das jetzt zu Midnights? Aber ich finde, Emily in Paris ist einfach so eine leichte, zuckersüße Zuckerwatten-Serie, dass ich das einfach zu Lover packen wollte. Weil ich finde, dass das einfach thematisch super gut passt. Wir verfolgen dabei nämlich Emily Cooper. Die arbeitet für eine Marketingfirma, eigentlich in Chicago. Sie ist Amerikanerin. Und sie soll dann aber nach Paris und soll da in einer Marketingagentur arbeiten. Und das stellt sich als gar nicht so einfach und glamourös raus, wie sich Emily das am Anfang vorgestellt hat. Sie erlebt nämlich mega den Kulturschock in Frankreich. Sie kann halt auch einfach kein Französisch. Und um Gottes Willen, Franzosen sind bestimmt nicht alle total schreckliche Menschen, aber sie erlebt halt am Anfang als so sehr offene, etwas ja, drüber Amerikanerin halt ein bisschen Ablehnung und muss halt erstmal klarkommen, wie es in Paris eigentlich so läuft. Zum Glück findet sie relativ schnell aber auch eine Freundin und Mitbewohnerin und auch ihren Nachbar Gabriel, der ist nicht so uninteressant für Emily. Wenn nur seine Freundin Camille nicht wäre. Blöd. Nein, Emily in Paris ist einfach so eine absolute Feel-Good-Serie. Ich finde, die macht einfach absolut gute Laune. Die kann man so komplett nebenbei schauen. Und das ist gar nicht auf so eine schlechte Art gemeint, sondern es ist halt nicht so eine Serie, wo man so doll aufpassen muss, weil du irgendwie sagst, oh mein Gott, wenn ich jetzt 3 Minuten weggucke, dann komme ich nichts mehr von der Handlung mit. Sondern es ist halt wirklich so, die macht, also es ist einfach der Vibe von Paris und es ist natürlich teilweise sehr überspitzt dargestellt, aber dann hat man halt irgendwie die ganzen schönen Orte und schöne Klamotten und schöne Themen und verfolgt halt einfach Emily auf ihrem Weg, sich irgendwo in Paris selbst zu finden. und überhaupt selbst zu finden, weil sie dann halt merkt von wegen, oh, okay, das ist jetzt mein Leben und irgendwie muss ich damit jetzt klarkommen, wie es läuft. Und es macht einfach wirklich, wirklich, wirklich gute Laune. Wir erleben ganz viel Pariser Schick. Wie gesagt, auch ein paar Identitätskrisen, Freundschaft, Liebe. Und ich finde, das sind einfach aber trotzdem so Themen, die einfach super, super gut zu Lover passen, weil wir da ja auch Themen natürlich ganz, ganz viel Liebe haben, aber ja auch einfach Liebe zu sich selbst, Liebe zu Freunden, Liebe zur Familie, zu gefundener Familie. Und ich finde, das ist einfach genau das, was Emily in Paris widerspiegelt. Und man muss auch einfach sagen, ich liebe Lily Collins, die Emily spielt. Und ich liebe sie auch als Emily ganz toll. Ich finde, sie verkörpert das ganz, ganz toll. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Da kam jetzt letztens die 5. Staffel raus. Das heißt, da gibt es auch ein bisschen was zum Angucken. Aber ganz toller, leichter Frühlings-Sommer-Watch, finde ich. Wir kommen mal wieder zurück zu einem Film, und zwar für Folklore. Da habe ich mich für Stolz und Vorurteil entschieden. Und Stolz und Vorurteil ist ein Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Jane Austen basiert. Und dabei geht es um die Familie Bennet, die im späten 18. Jahrhundert in England lebt. Die Familie hat 5 Töchter, und zwar auch ausschließlich diese 5 Töchter, weswegen halt so Themen wie Hochzeiten und Ehen und so ein super zentrales Thema sind. Denn zu der Zeit war es ja einfach noch das Ding, dass Töchter keine Titel, Häuser oder ähnliches erben konnten, sondern einfach, naja, darauf angewiesen waren, irgendwo lukrative Ehen einzugehen oder halt Ehen einzugehen, die ihnen ein gutes Leben verschaffen. Und an sich geht es schon in dem Film so ein bisschen um alle 5 Töchter, aber im Mittelpunkt steht einfach die zweitgeborene Tochter Elizabeth, Lizzie Bennet. Und die verfolgen wir so ein bisschen, ja, auch auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens als große Schwester, wie sie eben auch sieht, wie ihre kleinen Schwestern oder ihre anderen Geschwister so im Leben klarkommen müssen, welche Probleme ihre Eltern haben. Und aber auch die Geschichte um den etwas mürrisch wirkenden Mr. Darcy, den sie dann kennenlernt. Und die beiden verbindet eine wirklich lange und teilweise sehr, sehr steinige Beziehung. Das mit den beiden ist nämlich alles gar nicht so einfach und irgendwie war das aber was, weswegen ich finde, dass das super zu Folklore passt. Es war jetzt nicht so eine klassische Dreiecksgeschichte, wie wir sie mit Betty James und Augustine in Folklore haben, aber wir haben hier halt mehrere ineinander verwobene Liebesgeschichten und es ist einfach ein etwas melancholischer Film. Es ist kein trauriger, schwerer Film, aber er spielt halt einfach zu einer Zeit, wo nicht immer alles nur rosig war und auch der Film wird nicht so dargestellt, sondern da sind einfach auch thematisch Themen, die so ein bisschen emotional und tiefgehend sind. Und ich finde den Film ganz, ganz toll. Es gibt auch noch einen anderen Film der auf einem Buch von Jane Austen basiert, und zwar Sense and Sensibility, was ist das im Deutschen? Sinn und Sinnlichkeit. Wie gesagt, ist auch ein Jane Austen-Buch, ist auch ganz, ganz toll. Also ich liebe beide Filme. Schaut euch, also die haben miteinander nichts zu tun, haben aber so ein bisschen ähnliche Themen. Deswegen schaut euch einfach beides an. Stolz und Vorurteil, Unsinn und Sinnlichkeit. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Außerdem wird Lizzie übrigens von Keira Knightley gespielt. Die könnte man aus dem Pirates of the Caribbean-Film kennen. Da hat sie sogar auch eine Elizabeth gespielt, fällt mir gerade auf. Witzig. Naja. Ist eher so ein, ich würde ihn tendenziell eher als Herbstfilm bezeichnen, dadurch, dass er eben etwas melancholischer ist. Ist das eher sowas, was ich in so einem schlechten Herbstwetterfilm schauen würde, als jetzt irgendwie, wo endlich die Sonne mal wieder rauskommt und gutes Wetter und die Blumen blühen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt euch den auf eure Watchlist. Kann man nämlich immer mal schauen. Und sollte man auch auf jeden Fall mindestens einmal geschaut haben. Wir kommen zurück zu einer Serie für Evermore. Und eigentlich fast eines meiner Highlights in der heutigen Folge, und zwar die Serie Outlander. Ich liebe Outlander. Ich lasse da auch absolut kein schlechtes Feedback ran, also wir. Und in Outlander geht es um Claire, welche 1945, kurz nach Kriegsende, eigentlich in England lebt. Und jetzt, wo der Zweite Weltkrieg vorbei ist, will sie mit ihrem Mann Frank quasi zweite Flitterwochen in Schottland feiern. Die fahren nach Schottland, die haben beide im Krieg gearbeitet. Claire war Krankenschwester und ihr Mann, oh, ich weiß gar nicht, was Frank genau im Krieg gemacht hat, war, glaube ich, irgendwie beim Geheimdienst, bilde ich mir ein. Und jetzt, wo sie eben endlich wieder beieinander sind, wo sie auch endlich Zeit füreinander haben, wollen sie eben zweite Flitterwochen feiern und fahren deswegen nach Schottland, ich weiß gar nicht, wohin genau, nicht nach Edinburgh. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. Und auf jeden Fall sind sie dann in den schottischen Highlands und gehen da spazieren. Und Claire findet einen mysteriösen Steinkreis. Und der ist tatsächlich sehr, sehr mysteriös. Denn als sie in diesem Steinkreis steht und eine Steine berührt, wird sie zurück ins Jahr 1743 teleportiert. Also 202 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und ja, ziemlich schockiert von dieser Zeitreise muss Claire halt nicht nur versuchen, irgendwie zu überleben, denn tauch mal als Frau von 1945 plötzlich in 1743 auf, ist nicht so cool, sondern muss halt auch herausfinden, wie sie wieder zurückkommt. Glücklicherweise ist sie eine sehr schlaue Frau, sie hat sehr viele Geschichtskenntnisse, also sie kennt sich in dieser Zeit zum Glück ganz gut aus und weiß, was da so in etwa geschichtlich abging. Und auch ihre Arbeit als Krankenschwester helfen ihr halt eben durch eine sehr gute Pflanzenkunde zum Beispiel. Sie trifft dann relativ schnell auf den schottischen Krieger Jamie Fraser und die beiden lernen sich kennen und plötzlich fängt Claires Plan so ein bisschen an zu wackeln und sie muss sich die Frage stellen, uff, will sie wirklich zurück in das Jahr 1945 oder wartet da nicht vielleicht doch noch irgendwas in 1743 auf sie? Wie gesagt, diese Serie ist so unfassbar gut. Die basiert an sich auch auf Büchern. Ich habe die halt nie gelesen. Also ich habe auch, um ehrlich zu sein, die Jane Austen-Bücher nie gelesen. Aber ich sag's nur, es basiert auch auf Büchern. Und ich muss aber auch sagen, ich liebe so historische Serien. Ich finde das immer so spannend. Ich finde das so toll. Und ich weiß nicht, irgendwie gibt mir Outlander halt total die Evermore-Vibes, weil es eben dieses Historische ist, so sehr, ich nenne es jetzt mal waldlastig, keine Ahnung, klingt total dumm, aber eben auch so ganz leicht mystisch durch diese Zeitreise eben, weil man sich immer so fragt, so wow, was passiert hier, was wird passieren, wird sie zurückkommen und irgendwie erinnert mich Outlander einfach total an Willow von Evermore. Und ich liebe einfach die Geschichte rund um Jamie und Claire. Es ist super spannend. Man fiebert total mit, wie sich Claire entscheidet, was noch alles passiert. Denn sie trifft auch noch auf den einen oder anderen Widersacher. Und natürlich ist trotzdem auch dieses Thema Zeitreise ein Thema. Denn sie muss natürlich irgendwo versuchen, nicht zu sehr in die Geschehnisse der Zeit einzugreifen. Sie weiß ja aber schon, was passiert oder wie vielleicht bestimmte Schlachten, Kämpfe, Geschehnisse ausgehen und findet sich dann quasi selbst in so einem Zwiespalt zwischen, okay, wie viel riskiere ich jetzt und wie viel riskiere ich halt nicht. Ich kann euch wirklich, wirklich nur empfehlen, diese Serie zu schauen. Es sind jetzt die letzte Staffel hat gerade in Amerika Premiere gefeiert, aber war das jetzt die 8. oder die 9. Staffel? Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall ist das auch eine etwas, Auf jeden Fall ist das auch eine längere Serie, die man sich super anschauen kann. Nicht zwingend was für komplett nebenbei. Das ist eher eine Serie, wo man mal hinschauen müsste und so ein bisschen gucken muss, was passiert hier gerade. Aber super spannend, ein bisschen sexy auch die Serie, mystisch, man fiebert auf jeden Fall mit, ganz, 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 ganz liebevolle Charaktere, die man da kennenlernt, andere Charaktere, die man absolut hasst, aber ich liebe das, wenn du natürlich auch so ein paar Widersacher hast, wo du sagst, arr, was ist passiert da? Okay, es war sehr piratisch gerade. Wirklich, ganz toll. Wenn ich euch eine Serie, wobei, ich würde euch auch Gossip Girl empfehlen. Naja, wir machen erstmal weiter und dann am Schluss kriegt ihr meine absoluten Top-Empfehlungen, wo ich sage, so, das müsst ihr gucken. Aber ansonsten natürlich alles. Für Midnights habe ich mich für Cinderella Story entschieden. Das ist auch ein Film von, ich glaube, 2004, also auch wieder irgendwie der 2000er. Und Cinderella Story, wie man vielleicht vom Namen denken könnte, ist eine moderne Version der klassischen Cinderella-Geschichte. Dabei geht es um Sam Montgomery, die zusammen mit ihrer Stiefmutter Fiona und den beiden Töchtern Brianna und Gabriella lebt, seitdem ihr Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und um sich ihr Traumstudium finanzieren zu können, jobbt Sam im Diner ihres Vaters, welche ihre Stiefmutter mittlerweile allerdings komplett umgebaut und umdekoriert hat, womit Sam und auch die Belegschaft des Diners eigentlich nicht so happy sind, weil das nicht mehr, ja, die Essenz von dem hat, was ihr Vater sich mal ursprünglich überlegt hat. Aber Sam bleibt leider nichts anderes übrig, als da zu jobben, weil das eben ihre einzige Möglichkeit ist, irgendwie an Geld zu kommen, um von ihrer Stieffamilie wegzukommen. Sam ist ein Mauerblümchen und wird von ihrer Stiefmutter, ihren Stiefschwestern, aber auch so den beliebten Kids der Schule eher so ein bisschen gehänselt, weil sie eben ja das Waisenkind in Anführungsstrichen ist, was da eben in dem Diner so nebenher joggt und immer nach Bratenfett riecht. Ich glaube, das ist sogar genau das, was sie dann an irgendeiner Stelle sagen. Naja, sie hat ein paar Freunde und eine Person, mit der sie sich richtig, richtig gut versteht. Und zwar ist das Nomad609, eine Chatbekanntschaft, die Sam ja im Internet kennengelernt hat und mit der sie täglich chattet, aber halt nicht weiß, wer sich dahinter verbirgt. Und die beiden, also so Sam und ihre Chatbekanntschaft, bekommen so ein bisschen die Chance, sich zu treffen. Und zwar auf dem Maskenball, den Sams Highschool zu Halloween feiert. Und dabei findet sie aber heraus, dass Austin Ames, der Quarterback des Footballteams und der Mädchenschwarm und der beliebteste Junge der Schule, hinter ihrer Chatbekanntschaft steckt. Und sie ist davon super eingeschüchtert, weil was will ausgerechnet Austin schon von ihr, dass sie dann flieht, bevor Austin herausfinden kann, wer sie ist. Also sie sehen sich, aber es ist halt diese Cinderella-Art, sie hat eine Maske auf und dann findet sie raus, wer er ist und dann ist sie so, oh mein Gott, und dann rennt sie weg. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie verliert die Maske dann am Ende. So, Austin ist aber, also Austin weiß ja bisher immer noch nicht, wer jetzt hinter der Chatbekanntschaft steckt und er will unbedingt Sam finden, auch wenn er noch nicht weiß, dass Sam das ist und setzt dementsprechend alles daran, herauszufinden, wer sich dahinter verbirgt, was Sam wiederum unbedingt verhindern will. Und ich bin ehrlich, ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen gestruggelt, eine passende Serie oder einen passenden Film für Midnights zu finden. Die einzige Idee, die ich nämlich hatte, war, was Emily in ihrer Serien- und Filmfolge machen wird. Dementsprechend wollte ich ihr das nicht klauen. Die Idee zu Cinderella Story kam aber von Emily, von daher danke dafür und liebe Grüße. Und ich bin damit total happy, ich liebe den Film. Ich habe den auch schon ganz oft gespielt. Hilary Duff spielt die Sam. Total süßer Film, der eben diese Cinderella-Thematik aufgreift. Zu sehen, wie Sam und Austin so ein bisschen umeinander rumtanzen und man fiebert so mit, so kriegen sie es jetzt raus, schaffen sie das, was ist, wenn sie es rausfinden, was ist, wenn Austin dann weiß, wer Sam ist und kann das funktionieren zwischen denen, weil die ja eben dann doch so super verschiedene Leben führen. Und deswegen finde ich, passte das dann irgendwie einfach doch ganz gut zu Midnights, zu dieser geheimnisvollen Liebe, sage ich jetzt mal. Und natürlich, das Cinderella-Kleid mit der Maske passte irgendwie zum Thema Bejeweled, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind schon bei den letzten beiden Filmen. Es kommen jetzt nur noch Filme tatsächlich. Und zwar habe ich mich für The Torture Poets Department für Black Swan entschieden. Und Black Swan ist ein amerikanischer Psychothriller und hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Das ist jetzt kein per se gruseliger Film, es ist jetzt kein Horrorfilm, also da gibt es jetzt... Also, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haltet euch bitte an diese Vorgabe, dass dieser Film erst ab 16 ist und schaltet den Film bitte einfach ab, falls er euch doch zu gruselig sein sollte. Es geht um die Balletttänzerin Nina Sawyers, die in einer neuen Version von Tschaikowskis Schwanensee sowohl den weißen als auch den schwarzen Schwan verkörpern soll bzw. will. Normalerweise werden bei Schwanensee der weiße und der schwarze Schwan nämlich von zwei verschiedenen Tänzerinnen getanzt. Und in dieser neuen Version soll jetzt eben aber eine Tänzerin beide Rollen übernehmen. Und Nina möchte das unbedingt machen. Ihr Ballett, Hauptballetttrainer und der Regisseur des Stücks ist halt der Meinung, dass sie zwar den unschuldigen weißen Schwan schon perfekt wiedergeben könnte, dass sie halt so eine süße, unschuldige Maus ist, sagt ihr dann aber, naja, dass ihr die Leidenschaft und Sinnlichkeit des schwarzen Schwans halt fehlen würde. Und sie ist davon halt angetrieben zu sagen, nein, ich will das auf jeden Fall, das ist mein Durchbruch, das ist mein großer Moment, ich finde quasi jetzt diesen schwarzen Schwan in mir. Deswegen heißt der Film auch Black Swan. Und diese Suche nach dieser schwarzen Seite, die wird irgendwann ziemlich abgespaced. Das Ganze wird dann, ja, sehr psycho. Denn Ninas Suche nach ihrer dunklen Seite, die sorgt dafür, dass sie immer mehr Wahnvorstellungen bekommt. Sie beginnt zu halluzinieren, sie bekommt Paranoia, weil sie denkt, dass eine neue Tänzerin in ihrem Ensemble ihr die Rolle streitig machen will, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Und sie wird tatsächlich immer mehr zum schwarzen Schwan. Sie wird immer rücksichtsloser, schon immer, also wirklich richtig gefährlich. Sie wird immer böser zu ihren Mitmenschen. Und irgendwann hat man tatsächlich aber auch als Zuschauer den Moment, dass man nicht mehr weiß, was ist jetzt wirklich echt und was passiert eigentlich nur noch in Ninas Kopf und wie weit wird sie als schwarzer Schwan noch gehen. Durch diese Gegenüberstellung weißer Schwan, schwarzer Schwan, unschuldig, leidenschaftlich, gut, böse, finde ich, dass das einfach super zu dieser teilweise dann doch sehr düsteren Seite von TTPD passt, weil man halt eben Themen wie so teilweise ja Besessenheit und so halt einfach aufgreift, von denen Taylor ja auch mehr oder weniger singt und in diesem Loch, in dem sie ja einfach war. Ja, der Film ist, wie gesagt, ein bisschen psycho, gerade weil das halt eben so gefilmt und so gemacht ist, dass man wirklich irgendwann als Zuschauer nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich passiert? Hat sie sich das jetzt eingebildet? Dann werden Sachen manchmal viel später erst aufgelöst. Dann ist man so, oh mein Gott. Aber irgendwie ist das auf jeden Fall was, wo ich sage, dass das zu diesen düsteren, bedrückenden Themen von TTPD sehr gut passt. Wahrscheinlich würde mir jetzt Emily widersprechen, die ja, also die TTPD liebt, aber jetzt nicht auf so eine Psychoart. Aber ich finde, dass das so genau diese Psycho, ja nicht Psycho-Seite, aber diese bedrückende, teilweise fiese Seite von TTPD sehr, sehr gut widerspiegelt. Und wir kommen zum letzten Film und wie ich finde auch nochmal ein absolutes Highlight zum Schluss. Und zwar für The Life of a Showgirl habe ich mir den Film Burlesque rausgesucht. Und ich liebe Burlesque, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dabei geht es um Ellie. Die hat schon immer davon geträumt, als Sängerin auf der Bühne zu stehen. Und von diesem Traum angefixt, zieht sie nach Los Angeles, um sich eben endlich so richtig auf die Suche nach einem Job zu begeben. Und schließlich landet sie im Burlesque-Club von Tess, wo sie kurzerhand als Thekenbedienung anfängt und sich mit dem Barkeeper und Kollegen Jack anfreundet. Als eine der Tänzerinnen vom Burlesque Club dann aber ausfallen und Ersatz gesucht wird, zeigt Ellie, dass sie nicht nur alle Songs, sondern auch alle Choreografien der Shows auswendig kann und beeindruckt damit nicht nur Tess, die sie dann ja daraufhin einstellt, sondern auch den Geschäftsmann Markus Gerber, der den Club eigentlich unbedingt kaufen will. Ellie wird zum Star des Clubs und findet sich relativ schnell dann doch so ein bisschen in der High Society wieder, auch durch Marcus, der sie so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und merkt, dass so Ruhm und so ziemlich viel Spaß machen, bis sie an den Punkt kommt, wo sie merkt, okay, sie muss sich entscheiden, weil sie sonst vielleicht alles verliert. Ich finde, dieser Film schreit The Life of a Showgirl. Es ist ein Musical-Film, es wird gesungen, getanzt. Ich liebe alles daran, die Vibes, die Kostüme. Oh mein Gott, ich finde das also so rein optisch und vom Vibe einfach absolut das, was das Album ist. Halt weniger von der Musik und von den Themen, die in The Life of a Showgirl behandelt werden, sag ich mal. Aber so der insgesamte, die Ästhetik des Albums ist einfach Burlesque. Es geht halt, wie gesagt, Glitzer, Glamour. Es geht um die Schattenseiten der Musikindustrie. Auch ganz viel um Freundschaft, um so gefundene Familie, natürlich auch um Liebe. Und man muss halt einfach sagen, Christina Aguilera und Cher als Ellie und Tess sind einfach der absolute Oberhammer. Ich komme nicht klar. Christina Aguilera und Cher können so unfassbar gut singen. Die Songs in Burlesque sind einfach absolute Ohrwürmer. Ich könnte den ganzen Tag das Album hören, um ehrlich, also den Soundtrack quasi zum Film hören. Das ist ein Film, der macht ultra viel Spaß. Den kann man immer anschauen, wirklich. Burlesque ist so ein Film, den kannst du theoretisch jeden Tag anmachen. Das ist, da musst du einfach absolut in keinem Mood für sein. Es gibt ja so Filme, so Stolz und Vorurteil, da bin ich so, okay, da muss ich dann schon Lust drauf haben, dass ich dann so einen etwas ernsteren Film schaue oder so. Burlesque kannst du bei absolut jeder Stimmung aufmachen. Der wird dich immer aufheitern, der macht immer Spaß. Absolut einer meiner Herzensempfehlungen von heute. Deswegen grundsätzlich würde ich euch natürlich empfehlen, alles zu gucken, wenn es danach geht. Aber wenn ich euch nur so ein paar Sachen empfehlen könnte, dann wäre es wirklich, schaut Burlesque, schaut Outlander, schaut Gossip Girl und Plötzlich Prinzessin. Das sind eigentlich so ziemlich, glaube ich, meine Highlights von heute, wo ich sage, die Filme bzw. Serien, die müsst ihr mindestens einmal im Leben geschaut haben. Die sind so toll. Ich liebe alles daran. Und damit sind wir durch mit meinen 12 Empfehlungen. Ich hoffe, es war was für euch dabei, aber ich glaube eigentlich, dass ich eine sehr, sehr gute Mischung gefunden habe aus Film und Serien und lustig und ernst und bla bla bla. Und wie gesagt, als nächstes erwartet euch quasi dasselbe, aber von Emily in Emilys Version. Dann bekommt ihr nochmal 12 neue Serien und Filme zu den ganzen Taylor Swift Alben. Und dann könnt ihr euch eine große, große Watchlist machen oder eine Notiz auf dem Handy oder so, was ihr alles so nächste Zeit mal schauen müsst. Ich glaube auf jeden Fall, dass das eine ganz gute Mischung war und vielleicht könnt ihr ja dieses Wochenende schon irgendwas davon schauen. Jetzt Wochenende bietet sich ja an oder in vielen Bundesländern sind ja jetzt gerade entweder, was sind das? Sind das Frühjahrsferien, Osterferien? Ich bin mir nicht ganz sicher, was für Ferien. Aber viele haben ja gerade vielleicht Ferien, haben jetzt bald Ferien oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr jetzt Zeit, was zu schauen. Wenn ihr sonst noch natürlich auch noch Vorschläge habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Worum ich euch aber bitten möchte, ist bitte keine Spoiler. Ich habe extra alle Beschreibungen so gehalten, dass man eben nicht weiß, wie die Filme und Serien ausgehen, damit ihr natürlich noch Spaß dran habt, das zu gucken. Deswegen bitte, bitte spoilert nicht, sondern schreibt halt höchstens, oh mein Gott, ja, The Vampire Diaries ist super spannend. Schaut das, so nach dem Motto. Aber bitte keine Spoiler mit, ja, weil das ist super spannend, bis der und der stirbt und bei Grey's Anatomy mochte ich richtig gerne den und den, aber dann ist der auch gestorben und das Ende von Plötzlich Prinzessin, das fand ich voll traurig, als das und das passiert. Macht das mal bitte nicht, damit wir hier niemandem den Serien- und Schauspaß stehlen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine ganz, ganz tolle restliche Woche. Ich hoffe, ihr habt so gutes Wetter wie hier in Hamburg. Das Wetter ist wirklich so, so, so traumhaft schön. Es scheint ganz doll die Sonne und es ist verhältnismäßig richtig warm. Es sind 15 Grad. Ich habe so viel mehr Lebensenergie, einfach seitdem die Sonne scheint. Ich, deswegen genießt die Zeit draußen, geht raus, macht irgendwas. Ich habe dann die nächsten 2 Wochen auch Urlaub. Das heißt, wir hören uns dann erst wieder in 3 Wochen quasi. Und darauf freue ich mich aber wie immer. Ansonsten übernimmt Emily, wie gesagt, als nächstes. Das wird auch ganz toll. Und dementsprechend habe ich den Shoutout der Woche vergessen, fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, ich wollte mich gerade schon mit Swiftastische Grüße verabschieden. Was ist denn hier los? Yesi, yesi, yesi. Oh mein Gott, da muss ich mich selbst rügen. Das geht ja gar nicht. Das war ja gerade... Aber ey, mir ist das knapp aufgefallen. Wuhu. Dann schauen wir doch mal, was der Shoutout der Woche ist. Der Shoutout der Woche, der kommt von Grace, also von Gracie. Ja. Du hast unten deinen Namen hingeschrieben. Ich war gerade so, manchmal sind eure Usernames auf Spotify immer interessant, dass ich sie vorlese. Aber der Shoutout der Woche, der kommt von Gracie. Und sie schreibt, ja, eine neue Folge. Das war mal wieder eine Swiftastische Folge. Ich finde das Musikvideo von Opalite so cool. Meine Lieblingsszene ist die in der Mall. Kann ich mal Shoutout der Woche sein? Claro, hiermit auf jeden Fall. PS, ich habe gerade Ferien und versuche alle Folgen nachzuhören. Hab euch lieb, bitte hört nie mit dem Podcast auf. Wie gesagt, Ferien, sag ich ja. Vielleicht sind ein paar von euch auch schon durch. Wenn ja, tut's mir echt leid für euch, wenn ihr jetzt wieder los müsst. Von daher, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar, Gracie. Ihr habt uns wie immer so tolle Kommentare geschrieben. Ganz viele von euch waren noch aufmerksamere Mäuse als wir und haben noch ganz, ganz viele Easter Eggs gefunden. Das fand ich sehr krass. Also was euch alles auffällt, wow, finde ich richtig gut. So, von daher jetzt aber. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, ein wundervolles Wochenende und natürlich Swiftastische Grüße und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss!